Ich freue mich, dass doch noch einige gekommen sind heute zur letzten Runde der Chemnitzer Linux-Tage. Ja, wie du schon gesagt hast, mein Thema ist 25 Jahre später verschlüsselt Johnny immer noch nicht. Wir werden gleich über Johnny reden. Vielleicht ganz kurz ein Wort zu mir. Mein Name ist Jens Kubizil. Man könnte mich kennen sozusagen aus dem Bereich der Anonymität. Das heißt, ich arbeite beim Tor-Projekt seit vielen Jahren mit, betreibe Tor-Server. Beruflich mache ich ein bisschen was mit IT-Sicherheit, also versuche da irgendwie Leuten zu helfen, sicher durchs Leben zu kommen, beziehungsweise auch, dass die personenbezogenen Daten irgendwie geschützt sind, also auch Datenschutz ist ein bisschen mein Thema. Und ja, seit einiger Zeit ist auch so ein bisschen, sag mal, die große Überschrift Netzpolitik so ein bisschen mein Thema. Ich versuche mich auch sozusagen politisch ein bisschen einzusetzen, dass man unsere Ideen, die wir so haben, mit da quasi in die Politik einfließen. Und vielleicht kann ich das auch demnächst ein bisschen mehr machen, weil ich bin vor kurzem, da habe ich das Glück gehabt, den Digitalbeirat Thüringen berufen zu werden. Das heißt, ich darf dort die Landesregierung ein bisschen mit beraten. Vielleicht hat sich mein Nerven über die letzten 20 Jahre da gelohnt. Also ich hatte gerade vorher nochmal geguckt, ich habe vor 10, 11 Jahren gab es so einen Beschluss im Landtag in Thüringen, dass die damalige CDU-Regierung gesagt hat, wir wollen jetzt endlich Verschlüsselung einsetzen, wir wollen quasi unsere Webseiten sicher machen, wir wollen E-Mails sicher machen. Und das hieß damals, also wir wollen TLS oder SSL auf Webseiten machen und PGP per Mail. Und ja, damals habe ich dann mal ein bisschen rumgefragt. Ich habe damals alle Abgeordneten, also alle 90 Abgeordneten des Thüringer Landtags gefragt, wer von euch hat denn einen PGP-Schlüssel? Mit wem kann ich denn jetzt verschlüsselt kommunizieren? Was ist eure Meinung? Wie viele hatten einen Schlüssel? Null? Null? Vier? Richtig. Du bist genau auf die Punktlandung. Es gab damals zwei Abgeordnete, also einen Abgeordneten der Grünen und einen Abgeordneten der Linken, die einen Schlüssel hatten. Und man muss vielleicht lobenswerterweise noch erwähnen, dass auch die Fraktion der Linken selbst auch einen Schlüssel hatte. Das heißt, mit der kompletten Fraktion hätte man auch verschlüsselt kommunizieren können. Und das habe ich dann sozusagen dann später auch nochmal probiert, da immer wieder nachzuhaken. Aber ich sag mal, ich glaube, über insgesamt 5 Abgeordnete habe ich es nie geschafft, sozusagen im Rahmen meiner Nervtätigkeit das zu schaffen. Also auch da kann man jetzt vielleicht sagen, okay, Johnny verschlüsselt da an der Stelle vielleicht auch nicht so richtig. Ja, ich will im Rahmen meines Vortrages mal kurz erzählen, wer Johnny eigentlich ist, beziehungsweise warum die Person nicht verschlüsselt. So Zentrum wird natürlich ein bisschen das ganze Thema PGP sein, an dem hängt sich dieses ganze Thema auf. Und dann ist so ein bisschen die Frage, wie kann man vielleicht die Probleme, die ich auch noch erklären werde, vielleicht irgendwie lösen. Gibt es da andere Lösungsansätze, modernere Lösungsansätze? Und da will ich versuchen, im Rahmen des Vortrags ein paar mit vorzustellen. Ja, ich hatte schon in der Ankündigung ein bisschen gesagt, der Titel kommt eigentlich aus dem Paper aus dem Jahr 1999 raus. Das ist das, wo wir hier das Deckblatt so in Kopie sehen, mit dem schönen Titel Why Johnny Can't Encrypt. Damals haben die Forscher versucht, eine Usability-Studie zu machen. Also es gab damals die Software PGP, zu der ich auch gleich noch was erzählen werde. Und die haben sich gesagt, kann denn eine quasi normalsterbliche Person das einsetzen? Und die haben sich da eine Handvoll Leute genommen, also insgesamt 12 Leute, haben gesagt, hier, setzt euch mal hin, ihr habt eine Anleitung zu PGP, bitte verschlüsselt doch jetzt mal E-Mails. Und dann haben sie die ein bisschen beobachtet, geguckt, was die machen, wie sie es machen und haben diese Erkenntnisse dann quasi in diese Studie mit aufgeschrieben. Das ist eigentlich ganz interessant, das mal zu lesen, was da passiert ist. Vom Ergebnis her kann man sagen, es war so, dass 3 Leute haben es trotz genauer Anleitung geschafft, den privaten Schlüssel zu schicken. Also das, was man nicht machen soll, das Geheimnis, was man eigentlich behalten sollte, haben sie an die Gegenstelle geschickt. Und haben, also auch eine Person, der ist es aufgefallen, eine andere Person war aber bis zum Ende der Meinung, nee, das muss so sein, das ist sozusagen bei Design so. Eine Person hat was gemacht, was vielleicht schon verschiedenen Leuten von euch auch passiert ist, wenn ihr PGP einsetzt. Die haben nämlich einfach das Passwort vergessen. Das ist eine sichere Passphrase ausgedacht und danach war es halt vergessen. Eine Person hat es bis zum Ende der Studie nicht geschafft, herauszufinden, wie man eine E-Mail überhaupt verschlüsselt. Eine hat eine halbe Stunde gebraucht, das herauszufinden. Eine andere Person hat ungefähr eine halbe Stunde gebraucht, herauszufinden, wie man eine E-Mail entschlüsselt. Und sozusagen das Ergebnis der ganzen Sache war halt eben, dass die Forscher gesagt haben, also aufgrund der aktuellen Usability der Software, also wie die ist quasi so schlecht benutzbar, dass eben unser Beispiel Johnny nicht verschlüsseln kann. Und jetzt habe ich vielleicht schon ein bisschen zu viel Vorrede gemacht, aber ich stelle trotzdem mal die Frage, wer von euch setzt ein PGP ein? Vielleicht könnt ihr mal so die Hand heben. Okay, das sind doch eine Handvoll, so 20 Leute würde ich mal schätzen, so grob über den Daumen. Von denen, die es einsetzen, was schätzen ihr, wie lange habt ihr, oder hat es denn gedauert, bis das zum Laufen gekommen ist? Also ihr habt es installiert, habt es eingestellt und wie lange hat es gedauert vom Installieren bis Einstellen, bis zum Laufen kriegen? Okay, also die Antwort von Stream wäre 30 Jahre, aber das war natürlich ein bisschen die falsche Antwort. Nee, es ist 30 Jahre her, hast du gesagt.
Die Frage wäre, ob es inertial, wie lange es inertial gedauert hat.
Ja. Genau, also die Frage ist in der Tat wichtig, also wie lange hat es initial gedauert? Also wenn ihr quasi jedes Jahr ein neues System aufsetzt, neuen Schlüssel generiert, habt ihr irgendwann so viel Übung, dass es eine Sache von ein paar Sekunden, vielleicht Minuten ist. Ja. Genau. Aber was würdet ihr schätzen, wie lange habt ihr initial gebraucht?
3 Stunden.
3 Stunden? Andere Schätzung?
Halbe Stunde.
Okay, also wir sind gerade in der Range zwischen einer halben Stunde und 3 Stunden. Und es ist natürlich auch ein bisschen abhängig davon, wann ihr das gemacht habt. Also irgendjemand, du hast gesagt, vor 30 Jahren hast du das vielleicht zum ersten Mal gemacht. Genau, okay. Also und bei mir ist es auch schon ähnlich lange her und damals würde ich auch sagen, das war so ein Halbtagsgeschäft, das irgendwie mal einzurichten. Ich meine, das war damals auch neu, musste das erstmal ein bisschen einfinden, was für eine PGP-Version hatte man, etc., etc. Heutzutage kann es schon ein bisschen schneller gehen, also bei mir ist es halt auch so, ich nutze das schon zu häufig, deswegen habe ich da auch so einen verstellten Blick auf die Dinge. Aber wenn man jetzt zum Beispiel halt so eines der aktuellen Tools halt mit benutzt, ist mein Gefühl, das geht schnell. Aber wie gesagt, das ist eben, ich habe da zu viele Vorbedingungen. Ich habe im Laufe der Jahre halt viele Kurse auch zu PGP gemacht und versucht sozusagen Anfängern beizubringen, sozusagen einen Schlüssel anzulegen, den in die E-Mail einzubinden, E-Mails zu schicken, E-Mails zu empfangen. Und das waren in der Regel mehrstündige Veranstaltungen. Ich meine, natürlich hat man da noch ein bisschen mehr Erklärungsaufwand. Man muss dann Leuten auch helfen, hingehen. Bei jemandem klappt es, bei anderen klappt es nicht und so weiter. Aber trotzdem ist das halt durchaus relativ viel Aufwand, bis man das erstmal zum Laufen bekommt. Also das ist auch heute, denke ich, immer noch so eine Sache. Und vielleicht kann man sich auf der anderen Seite, könnt ihr euch mal fragen, ich nehme an, dass die meisten im Raum ein Smartphone besitzen, auch wenn du das vielleicht nicht ganz so gut findest. Also ich kann diese Idee durchaus nachvollziehen und sagen, bitte werft eure Smartphones weg. Aber vermutlich ist die Realität eine andere. Und wenn ihr dort so eine moderne Verschlüsselungslösung eingesetzt habt, du guckst schon so, ich würde jetzt mal WhatsApp in den Raum werfen. Nee, aber sowas wie Signal oder irgendwas anderes. Überlegt mal, wie lange habt ihr dafür gebraucht, das einzurichten? Eine halbe Stunde? 3 Stunden? Wie lange hat es effektiv gedauert? Viertelstunde? 3 Minuten? Also da ist halt schon quasi, irgendwie hat sich da was bewegt in den letzten Jahren. Und auch hier bei Signal, glaube ich, würde niemand behaupten, dass Signal unsicherer ist als E-Mail oder als PGP, sondern eher im Gegenteil. Also wenn ihr so Experten fragt im kryptografischen Bereich, ist eher sozusagen die Meinung hier eine andere. Also man sieht, also hier hat sich auch durchaus schon was getan. Und man hat auch durchaus versucht, sozusagen PGP quasi diese Ideen mitzugeben, sagen, hey, ihr müsst da was machen, ihr müsst das User Interface verbessern. Und dann haben sich rund 15 Jahre später mal wieder Leute hingesetzt, haben gesagt, wir machen mal wieder eine Usability-Studie. Also zwischendrin gab es auch ein bisschen Entwicklung, aber das ist so eine der letzten, die man finden kann, die den schönen Titel trägt, Why Johnny Still Can't Encrypt. Also das, wie gesagt, ist 10 Jahre her. Und in dem Falle haben die damals eine Software genommen, die heißt Mailvelope. Also das war eine Entwicklung aus Schweden, die damals extra sozusagen auch User angesprochen hat, die so Webmailer nutzen. Also das war halt sozusagen eigentlich eine ganz geschickte Software, wo man auch so mit Webmailern verschlüsselte Mails schicken konnte. Und auch hier haben die wieder Leute genommen, haben die getestet, also ausprobieren lassen mit Anleitung. Sind aber am Ende zum ähnlich schlechten Ergebnis gekommen, dass auch hier das den Leuten schwerfällt. Man muss wirklich sehr viel Erklärungsaufwand mit liefern. Und es ist also, man ist immer noch weit weg von diesen 5 Minuten oder 3 Minuten, die man braucht. Ist alles richtig? Blick.
Die Frage, die ich jetzt hätte, ist, die erste Studie war von 2005, konnte man eben sehen. Bei dieser steht keine Jahreszahl dabei. Von wann ist die?
O'Reilly. Ah, okay, ah, das ist ein falscher Freund. Das ist, also die Studie ist von 1999. Ah. Das Original findet man nicht mehr. Das ist quasi auch eine Kopie auf einem Konferenzpaper gewesen von 2005, also aber im Original ist es von 1999.
Die erste gewesen und die zweite,
ist von 2015.
2015.
Genau, also die ist jetzt Pi mal Daumen 10 Jahre alt. Genau, also auch hier hat man aber sozusagen auch gesehen, dass immer noch ein bisschen Arbeitsaufwand. Und mein Gefühl ist, dass, also wenn man jetzt sowas wie quasi Enigmail nutzt, Thunderbird nutzt, früher gab es dann Plugin, das hieß Enigmail, deswegen war ich gerade falsch. Das fühlt sich mittlerweile einfacher an, das einzurichten. Aber ich habe das in letzter Zeit nie wirklich mit Leuten ausprobiert, die quasi ganz neu sind. Deswegen ist das ein Gefühl. Nichtsdestotrotz ist es so, wenn ihr mal in eure Posteingänge guckt, bei E-Mails, wie viele verschlüsselte E-Mails kriegt ihr, wie viele verschlüsselte E-Mails schickt ihr, könnt ihr mal für euch eine Frage stellen. Bei mir war es so, in guten Zeiten oder in sehr guten Zeiten war ungefähr 15% meiner E-Mails verschlüsselt, die rein und raus gingen. Und das ist mittlerweile deutlich eingebrochen. Also bin wirklich weit, weit weniger. Hängt natürlich auch mit so einem Shift zusammen. Also mittlerweile sozusagen das, was so an E-Mails reinkommt, ist anders. Also ein Großteil meiner Kommunikation und vielleicht auch eurer Kommunikation hat sich eben auf Messenger verschoben. Also ich rede halt viel mehr oder schreibe viel mehr über Signal mit anderen Leuten. Ich hatte schon gesagt, es geht hier bei mir um diese Software PGP und hier nur noch ganz kurz eine Zusammenfassung, was das eigentlich ist. Also der Herr auf der rechten Seite heißt Phil Zimmermann und er hat sich 1991 mal gesagt, Mensch, wir schreiben uns dauernd Nachrichten hin und her und es wäre doch cool, wenn das niemand mitlesen könnte, wenn die Nachrichten verschlüsselt wären. Und dann hat er sich zunächst hingesetzt, hat quasi selbst so ein bisschen ein Krypto-Protokoll, ein Algorithmus entwickelt und dann ist das passiert, was eigentlich vielen passiert, die selber Krypto entwickeln, das ist halt schiefgegangen. Die Software war dann nicht ganz so, oder der Algorithmus war nicht ganz so toll, wie man sich das vorstellt. Dann ist das nochmal überarbeitet worden. Und diese überarbeitete Variante von PGP ist dann halt auch in der Zeit eingesetzt worden. Damals war es halt so, dass diese vermeintlich starke Kryptographie in den USA als Waffe deklariert worden ist. Das heißt, es unterlag halt Waffenexportkontrollen. Und natürlich wollten das auch Leute außerhalb der USA gerne einsetzen. Und dann war halt so die Frage, wie kriegen wir das jetzt aus den USA raus, ohne dass wir sozusagen ins Gefängnis wandern, weil wir jetzt Waffen exportiert haben. Und Herr Zimmermann bzw. ein paar Kollegen von ihm kamen dann auf die Idee, es gab damals ein Buch, das hieß Practical Cryptography von Bruce Schneier. Und dort wurde unter anderem beschrieben, wie ein bestimmter Algorithmus designt wird. Und seine Idee war, wie wäre das denn, wenn wir den Quellcode einfach in ein Buch ausdrucken, binden und nach Europa schippern. Ist ja dann quasi keine Software, die wir mehr machen. Und hier setzen sich dann die Leute hin, tippen den Code wieder ab und dann ist es vorbei. Und dann hat er damals, ich glaube, das Wirtschaftsministerium in den USA angefragt, ob es da möglich wäre, den Code zu exportieren. Die haben gesagt, ist ja nur ein Buch, ist ja nur Text, könnt ihr gerne machen. Und dann ist es halt gemacht worden, ist dann hier in Europa importiert worden. Dann haben sich ein paar Hacker hingesetzt, haben dann fleißig das Buch abgetippt, den Code kompiliert und schwupps hatten wir dann in Europa auf einmal auch eine PGP-Variante. Hat ihm in der Tat aber kurzzeitig Probleme bereitet, weil die gesagt haben, okay, der hat jetzt unsere Exportgesetze unterlaufen. Ich bin gerade nicht sicher, ob er wirklich vor wenigen Tagen im Gefängnis war oder kurz davor war. Aber eben aufgrund dieser vorherigen Diskussion und der Antwort des Ministeriums konnte man sagen, okay, das funktioniert halt. Und dann hat er am Ende ein bisschen quasi Glück gehabt. Aber das war damals schon relativ viel Piratismus und Mut, den man da an den Tag legen musste. Und ja, und dann, wie gesagt, wurde die Software dann auch in Europa eingesetzt, hat dann hier weite Verbreitung gefunden, gab natürlich auch so diverse Probleme. Und irgendwann hat er dann seine Software verkauft an eine Firma, ist dann am Ende über verschiedene Wege bei McAfee gelandet. Und dann haben verschiedene Aktivisten gesagt, also, liebe Leute, tut mir leid, aber wir wollen lieber irgendwas, ein freies Produkt, eine ordentliche Software haben. Und man hat dann ausgehend von der Version 5 angefangen, quasi was Eigenes zu entwickeln. Das Eigene heißt dann dieser Standard hier. Es gibt diesen RFC 4880, der daraus entstanden ist. Man hat gesagt, jetzt, wir versuchen das Ganze zu standardisieren und haben auch eigene Software entwickelt. Und damals gab es eben doch vom damaligen Bundeswirtschaftsministerium eine Förderung, die gesagt haben, wir wollen so eine Entwicklung mit fördern. Und die haben eine Entwicklung von einer quasi so einer PGP-artigen Software mit gefördert. Und das ist das, was ihr jetzt vermutlich alle einsetzt. Das ist nämlich die Software GNU-PG, ist mal original entstanden aufgrund der Förderung des damaligen Bundeswirtschaftsministeriums. Und der Werner Koch ist so einer der Köpfe hinter der Software. Also das ist mal also sehr, sehr kleiner, kurzer Abriss, wie die Software eigentlich entstanden ist. Die Geschichten, und die dahinter stehen, also da kann man wirklich auch Bücher füllen, da sind auch Bücher geschrieben worden, das ist halt super interessant. Ja, jetzt kann man sich natürlich anschauen, was wird denn mit GNU-PG, mit PGP denn alles gemacht? Und das habe ich mir halt im Vorfeld auch mal angeschaut. Mein Gefühl ist, eine der Hauptanwendungen ist sozusagen das Signieren von E-Mails oder auch Verschlüsseln von E-Mails. Also Signieren heißt quasi digital unterschreiben, dass dann die Gegenseite sieht, okay, die E-Mail ist quasi unverändert angekommen, ist vielleicht auch von der richtigen Person unterschrieben worden. Und beim Verschlüsseln kann im besten Fall vielleicht auch niemand sehen, was der Inhalt der E-Mail gewesen ist. Was natürlich auch hin und wieder gemacht wird, dass man einfach PGP nutzt, um Dateien zu verschlüsseln. Das ist ja auch easy. Mit ein bisschen Kommandozeilenoption kann man Dateien verschlüsseln. Geht auch ohne Probleme. Man kann Software signieren, das ist halt auch was relativ gebräuchlich ist. Beziehungsweise so eine kleine Ableitung davon, können wir sagen, ist auch das Signieren von Git-Commits. Das werden wahrscheinlich auch einige von euch machen, die ihre Git-Commits damit signieren. Und jetzt könnte man natürlich eine ganze Reihe von weiteren Sachen dran schreiben. Also das GNU-PG ist quasi wirklich so ein Schweizer Taschenmesser. Das kann alles Mögliche machen. Ich vermute, dass das so die Hauptanwendungsbereiche sind. Und auf die will ich dann noch so ein bisschen mit eingehen. Das erste Punkt ist E-Mail. Also E-Mail ist sozusagen als Medium, Protokoll hat es so vielfältige Probleme, könnte man vielleicht sagen, oder auch Herausforderungen. Und das geht schon los, wenn man sozusagen mal weggeht von dem Thema Verschlüsselung. Also wenn ihr sozusagen in der E-Mail-Server betreibt, werdet ihr viel Spaß haben, erstmal eine E-Mail rauszukriegen. Also setzt einen neuen E-Mail-Server auf, dann müsst ihr erstmal überlegen, wie sieht's aus, was brauche ich denn noch alles an DKIM und SPF-Signaturen und DMARC. Und dann muss ich vielleicht doch, wenn ich mit anderen Firmen reden will, ein Impressum haben mit einer Webseite, damit die mir überhaupt meine E-Mail abnehmen und so weiter. Also wer E-Mail-Server betreibt, kennt vielleicht das ganze Spiel. Erstmal eine E-Mail rauszukriegen, kann ein ganz spannendes Geschäft sein. Und wenn man das geschafft hat, hat man das Problem, dass auch Leute einem E-Mail schreiben. Und dann sind das nicht nur nette Leute, sondern in der Regel viele Spammer. Und dann muss man halt sich auch mit dem ganzen Thema Spammerware nochmal irgendwie gezielt auseinandersetzen. Also schon alleine sozusagen der normale Betrieb eines Mail-Servers kann sehr spannend sein und durchaus viele Leute beschäftigen. Wenn wir aber sozusagen jetzt ein bisschen weitergehen, kann man sagen, okay, es gibt, sag mal, die vielleicht Nerds, wie wir es sind, wir sagen, wir setzen uns hin, schreiben uns mit Mut eine E-Mail, das ist eine textbasierte E-Mail, und schicken die raus. Vielleicht nutzt noch einige Thunderbird, der kann auch sozusagen textbasierte Mails schreiben, schicken die auch raus. Das ist sozusagen die schöne Welt. Da hat man alle Probleme in der Hand, ist alles gut. Kann ich meine Mail signieren, verschlüsseln, gibt es nahezu keine Probleme. Wenn man aber dann sozusagen die Welt des Grauens betritt und E-Mails mit Formatierung schreiben will, also HTML-Mails, die bunt sind, die mit Farbe angereichert sind, wo vielleicht Bilder eingebunden sind und noch und was man sich so ausdenken kann, dann fangen halt wirklich die Probleme an. Dann können nämlich die diversen E-Mail-Clients mit Verschlüsselung nicht mehr umgehen. Die machen dann diese HTML-Mails eventuell kaputt, sorgen dafür, dass HTML-Mails gar nicht mehr ordentlich verschlüsselt rausgehen. Also da fängt das an. Da gibt es also sehr viele Angriffe, die in der Vergangenheit sehr gut funktioniert haben, wo man eine vermeintlich verschlüsselte E-Mail quasi halb verschlüsselt oder unverschlüsselt rausgeschickt hat. Jetzt hat man es geschafft. Man hat also quasi eine E-Mail rausgeschickt an eine andere Stelle. Und ich weiß nicht, ob euch das auch schon mal passiert ist. Man kriegt dann eine Antwort zurück. Und das ist mir auch mehrfach passiert. Zum Teil von Leuten, die sich mit dem Thema auskennen, die sozusagen auch wirklich wissen, was das Problem ist. Zum Teil aber auch von Datenschutzbehörden, die aber eigentlich auch das Problem kennen. Man kriegt eine Antwort, die ist unverschlüsselt und der komplette Text ist gequotet. Also man quasi sozusagen die der Versand war eigentlich Unsinn, das verschlüsselt loszuschicken, weil sozusagen am Ende kriegt man das Ganze unverschlüsselt wieder. Also das ist halt auch nochmal so ein Anwendungsproblem, was es dann gibt. Ja, und dann kann man natürlich bei Mails auch Anhänge anhängen. Ist auch sowas Ungewöhnliches, passiert manchmal. Und da hängt es wirklich zum Teil vom E-Mail-Client ab. Manche E-Mail-Clients schicken den Anhang im Klartext mit. Andere verschlüsseln den. Einige können nur das in einer bestimmten Art und Weise verschlüsseln, können aber nicht das, was üblicherweise möglich wäre, als MIME-Anhang das zu machen. Also da gibt es verschiedene Probleme, einen Anhang sozusagen sinnvoll mitzuschicken. Muss man also auch hier super aufpassen, dass das wirklich verschlüsselt ist. Brauchen wir quasi einen richtigen Anhang. Ja, und dann haben wir sozusagen das vielleicht geklärt. Jetzt haben wir die E-Mail verschlüsselt, haben geguckt, der Anhang passt. Und was bei einer E-Mail natürlich auch der Fall ist, man schreibt auch in den Betreff irgendwie rein, um was es geht. Keine Ahnung, geheime Unterlagen, Top Secret, geht um das und das oder irgend sowas. Also, wie ihr es wisst, der Betreff einer E-Mail wird nicht verschlüsselt. Der geht im Klartext übers Netz. Das heißt also, da müsste man vielleicht irgendwie sich nochmal was ausdenken. Es gibt natürlich auch wiederum ein paar Clients, die versuchen, das Problem wieder zu beheben, versuchen da was zu machen. Aber in der Regel muss man erstmal dran denken, der Betreff einer E-Mail ist auch im Klartext und auch aus dem Betreff kann man schon einiges rauslesen. Und wenn man das dann hat, dann sind immer noch die Metadaten da. Das heißt, ich sehe, wann ist eine E-Mail rausgegangen? Wie groß war die E-Mail? Wann hat die andere Person darauf geantwortet? Und wenn ich jetzt meinem Arzt eine E-Mail schreibe, die verschlüsselt ist und kriege eine Antwort zurück, dann kann man vielleicht da schon mal irgendwelche Informationen draus leiten. Wenn ich dann vielleicht noch irgendeinem zweiten Facharzt noch eine weitere Mail schicke, kann man aus dem Verlauf der E-Mails durchaus verschiedene Schlüsse mitziehen. Das heißt, diese Metadaten sind unglaublich wichtig und auch die sollte man verstecken. Deswegen ist auch sozusagen mein Ansatz, so ein bisschen Tor mit zu verwenden, weil das eben genau das macht, diese Metadaten zu verstecken. Und auch die Geheimdienste haben erkannt, dass Metadaten wichtig sind. Und vor längerer Zeit hat der damalige US-Geheimdienstchef gesagt, und ein wörtliches Zitat, we kill people based on metadata. Das heißt, also, basierend auf Metadaten führen die aktiv Tötungen durch. Und das ist also, deswegen sind Metadaten durchaus wichtig und auch darum sollte man sich Gedanken machen. Und das ist halt bei E-Mail grundsätzlich nicht geschützt. Da müsste man dann an so Systeme denken wie Mixmaster, die E-Mails quasi sowas wie Tor in so einem zwiebelförmigen Netzwerk mit verschicken. Aber als all das nicht genug wäre, habe ich noch einen letzten Punkt, nämlich E-Mails werden in der Regel unendlich lang gespeichert. Also das ist halt auch so, dass das, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber sehr häufig werden E-Mails quasi die 10 Jahre, 20, 30, 100 Jahre gespeichert und dann kann es halt sein, dass irgendwann der Schlüssel mal liegt irgendwo, verliert er mal eine Festplatte, passiert mir irgendwas anderes. Also ich hatte erst diesen Freitag, rief mich ganz schockiert jemand an und meinte, wir haben da ein Problem. Und freitags, also wenn man sozusagen als Datenschutzbeauftragter ist, kriegt man ab Freitag, ab Nachmittag immer Anrufe, die immer denselben Stil haben, weil wir haben da ein Problem, da gibt es irgendwas, wir müssen mal reden. In dem Fall war es so, dass da jemanden in der Firma einen USB-Stick mit sehr wichtigen Daten verloren gegangen ist, also auch in dem Falle personenbezogene Daten, Krankheitsdaten, ist halt weg. Was kann man da machen? Naja, in dem Falle war es halt meine Aufgabe, ich habe mich dann hingesetzt, habe dann sozusagen versucht, da entsprechend da ein bisschen Hilfestellung zu leisten. Das heißt, meine Vorbereitung für die Linux-Tage war erstmal dahin. Ich habe dann Freitagabend bis lange Zeit in die Nacht dann da gesessen, da Sachen vorbereitet. Und sowas passiert natürlich nicht nur mit Krankendaten, sondern auch mit irgendwelchen Schlüsseln, andere Sachen, die gehen halt verloren. Wenn die verloren gehen, man hat den E-Mail-Text, kann man den rauslesen. Ich hatte schon gesagt, ich benutze GPT schon seit sehr langer Zeit. Damals habe ich irgendwie so 1024-Bit-Schlüssel verwendet oder irgendwas anderes und fand die total toll, weil die waren so ellenlang und niemand kann die knacken. Wenn heute jemand sagt, machen wir mal einen 1024-Bit-Schlüssel, dann werden euch alle auslachen, weil das einfach viel zu klein ist und wahrscheinlich auch in einem Bereich, was man auch errechnen kann. Das heißt auch, wenn man davon ausgeht, dass E-Mails gespeichert werden und auch bestimmte Leute machen das, die auch zentral gespeichert werden, kann man eventuell auch hier das Ganze mit wieder lesbar machen für zumindest bestimmte Kreise. Und das Problem ist natürlich hier, dass ich habe einen Schlüssel verwendet für alle meine E-Mails. Das heißt, wenn der eine Schlüssel gebrochen ist, kann man auch alle meine E-Mails lesen. Also das ist halt auch so ein Problem jetzt. Genau. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wie kann ich diese Probleme lösen mit E-Mail. Ich habe jetzt lange ausgeführt über verschiedene Probleme. Mein Ansatz und meine Antwort wäre, dass also E-Mail ist quasi unrettbar kaputt. Glaube ich an der Stelle, also es gibt sozusagen bestimmte Versuche, aber wie gesagt, aus meiner Sicht funktioniert das nie wirklich. Und hier kann man den quasi allgemeinen Hinweis geben, den ihr immer wieder vielleicht hört. Versucht E-Mail für vertrauliche Kommunikation zu vermeiden, sondern ein Weg, den man gehen kann, wäre der. Also das ist halt sozusagen der generische Hinweis, use Signal an der Stelle. Also Signal als Messenger ist eine sichere Variante, um wirklich auch sozusagen Nachrichten austauschen zu können. Und da kann man vielleicht auch einiges ersetzen. Und im Bereich Messenger gibt es dann einige Messenger, die behaupten, dass sie sicher sind. Wenn man jetzt sozusagen die Brille sehr eng aufsetzt und sagt, mir ist quasi nur das Thema IT-Sicherheit, Verschlüsselung wichtig, könnte man durchaus über WhatsApp nachdenken, aber da müsste man den ganzen Bereich Datenschutz ausblenden. Also auch diese WhatsApp hat ursprünglich mal vor vielen Jahren die Verschlüsselungslösung von Signal gekauft. Und die Signal Foundation lebt quasi auch noch von dem Geld, was sie mal von WhatsApp bekommen hat. Also da ist die Annahme, dass es vergleichsweise gut ist. Und danach bricht es aber dann relativ schnell ab. Und erzähle euch jetzt nichts Neues, aber der vermeintlich sichere Super Messenger Telegram ist, mir fällt gerade so ein vierbuchstabiges Wort ein, das versuche ich gerade aus meinem Kopf zu vermeiden, aber es ist eine Lösung, die nicht wirklich sicher ist. Also gerade wenn ihr so Gruppenchats habt, macht das halt vor allen Dingen den Ermittlungsbehörden Spaß. Also was ich sozusagen aus den Cybercrime-Einheiten der LKAs höre, ist, dass sie lange Zeit nur mit einem Messenger in der Lage waren, dort Nachrichten lesbar zu machen. Das könnt ihr mal raten, welcher das ist. Genau, also deswegen Signal ist aus meiner Sicht so State of the Art, das ist so die sichere Lösung, die man vielleicht im Bereich der Kommunikation hier mit nutzen kann und nutzen sollte. Wenn man dann ein bisschen an sozusagen die Business-Anwendung denkt, da gibt es natürlich dann hier wieder vielleicht Probleme, aber die möchte ich hier gar nicht so andiskutieren. Jetzt haben wir natürlich noch verschiedene andere Anwendungen. Wir machen ja nicht nur alle E-Mail, sondern machen verschiedene andere Sachen. Und wenn wir uns dann mal GnuPG angucken, gibt es auch da so ein paar Probleme, die vielleicht mit GnuPG mitkommen. Wer von euch hat schon mal die Manpage von GnuPG durchgelesen? Ja. Okay, sehr gut, sehr gut. In Teilen, okay. Ja, so ein bisschen, ja. Genau. Genau, also die Manpage von GnuPG, wenn man die mal sozusagen mal genau durchlesen möchte, kann man sagen, das sind ungefähr 40 Seiten Text. Also es gibt unglaublich viele Optionen. Ich meine, vieles lässt sich natürlich mit dem Standort hier Generate Key und diversen anderen Optionen erschlagen. Aber gerade wenn ich an einen Vortrag denke, wenn ihr mit Smartcards arbeitet, da habt ihr wirklich eine unglaubliche Menge an Vorträgen. Wenn ihr andere Key-Server einsetzen wollt, wenn ihr andere Verzeichnisse einsetzen wollt, dann wird es wild. Und dann hängt es so von der Reihenfolge zum Teil oder der Optionen ab. Also das ist wirklich sehr schön. Also dort sozusagen die richtigen Optionen sich erstmal rauszusuchen, die man vielleicht braucht, wird sehr schnell sehr spannend. Also es ist in gewisser Weise eine eierlegende Wollmilchsau, die vieles kann, aber man braucht dann durchaus viel Zeit, das zu machen. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt mal auf die Software-Seite gehen, hat von euch schon mal jemand versucht, sozusagen GnuPG nachzubauen, zum Teil das mal in Software zu gießen, beziehungsweise irgendwas zu parsen davon. Das ist halt auch ein spannendes Thema. Ja, okay, dann man kann die Bibliothek nehmen, GPGMe. Ja, das hast du gemacht. Genau, richtig. Aber wenn man dann so mal dass sich das Ganze anschaut, also ich beziehe mich immer auf diesen RFC 4880. Es gibt so zwei Erweiterungen noch, die alle optional sind, die wenig einsetzen. Es gibt so ein Projekt, das heißt Sequoia PGP, das sind so Rust-Leute, die haben das mal ordentlich implementiert. mit dem Ergebnis, dass man sozusagen die Nachrichten, die von Sequoia PGP kamen, mit normalen PGP nicht mehr lesen konnte, weil das dann gegenseitig nicht mehr unterstützt. Das ist auch schöner Spaß. Also wenn man sozusagen sich das mir anguckt, dann kann man mal versuchen herauszufinden, wie wird eigentlich die Länge der Pakete kodiert. Im RFC wird unterschieden zwischen einem alten Format und einem neuen Format. In einem alten Format gibt es 4 verschiedene Optionen, die Länge des Paketes zu kodieren. Im neuen Format ist es ein bisschen variabel, gibt es aber im Wesentlichen auch 4 Formate. Das heißt, ihr habt quasi 8 verschiedene Möglichkeiten, Paketlängen zu definieren, zu encodieren erstmal. Dann habt ihr verschiedene Kompressionsformate, also PGP hat 3 verschiedene Kompressionsformate, die mitkommen. Dann habt ihr das, was ihr vielleicht kennt, Keys, die gemacht werden können. Key kann Subkeys haben, kann im Keyring sein, es gibt Revocation-Zertifikate. Und also das Ganze mal, um also ein bisschen aufzubereiten, wird halt schwierig. Wie gesagt, GPG-ME ist sozusagen die offizielle Empfehlung, das zu machen. Und das ist wahrscheinlich auch der beste Weg. Aber sozusagen, wenn man da mal sozusagen anfängt, dann kommt auf einmal so eine Welle an Komplexität auf euch eingebrochen, dass das wirklich das recht unschön ist. Und wenn auch nur ein PHP-Schlüssel anlegt, ist es halt recht häufig so, dass man versucht, euch quasi den Schlüssel unendlich lange zu unterzujubeln. Beziehungsweise, wenn ihr ein Verfallsdatum anlegt, das ist auch schön, das habe ich auch häufig gemacht, weil ich dachte, cool, ich mache so Schlüssel, die eben nur ein Jahr lang halten, meinetwegen. Dann habe ich am Anfang gedacht, ich kann ja einfach die Schlüsseldauer verlängern. Ich kann ja sozusagen nach einem Jahr mich hinsetzen und sagen, ich verlängere die Schlüsseldauer um ein Jahr. Hat auf meiner Client-Seite gut funktioniert. Dann bin ich zu einer meinem Schlüssel natürlich aktualisiert auf Key-Servern. War alles fein. Gehe zu einer Key-Signing-Party, lege meinen Schlüssel hin. Die anderen gucken den Schlüssel an, laden sich meinen Schlüssel runter. Deren Software sagt, nee, der ist abgelaufen, den akzeptiere ich nicht. Also gibt es jetzt noch verschiedene Software, die zum Beispiel mit diesem Verfallsdatum, auch mit Verlängerung von Verfallsdatum nicht zurechtkommt. Beziehungsweise das andere Problem ist natürlich, dass die Schlüssel zum Teil wirklich unendlich lange halten. Und auch das ist sozusagen, heutzutage weiß man, dass Schlüssel einfach so lange nicht halten sollen, sondern die sollten eher kürzer mit sein. Und über sozusagen diese Probleme mit GNU-PG kann man lange halt referieren, kann man viel erzählen. Problem ist natürlich, dass PGP einfach eine Software ist, die ist aus den 90er Jahren. Und die hat sozusagen die Ideen der Kryptographie und auch damals die moderne Idee der Kryptographie implementiert. Aber einige Ideen der heutigen modernen Kryptographie fehlen der Software. Und deswegen hat man halt jetzt überlegt, kann man das irgendwie umbauen? Und vielleicht haben euch ein paar meiner Argumente ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Und dann ist halt vielleicht die Frage, was kann man stattdessen nutzen? Gibt es was anderes? Gibt es vielleicht was Besseres? Und der Ansatz, der sich hier durchgesetzt hat, ist so mein Eindruck, ist so diese typische Unix-Philosophie. Also mach eine Sache und mach diese eine Sache gut. Also versuch nicht so ein Schweizer Taschenmesser zu sein, was alles Mögliche kann, sondern es gibt jetzt so verschiedene kleine Werkzeuge, die diese eine Aufgabe gut machen. Und ich will mal einige von den Sachen hier mit vorstellen, dass ihr sie zumindest mal gehört habt. Ich habe es für mich jetzt vermieden, quasi hier das noch zu demonstrieren, weil das kann beim Vortrag auch immer schief gehen. Deswegen habe ich das hier nur genannt und zum Teil ein paar Verweise mit untergebracht. Also wenn man zum einen hingeht und sagt, ich will Softwarepakete signieren, das ist ja durchaus eine Anwendung, die mit da ist. Da gibt es so eine kleine Software, also gibt es verschiedene Lösungen, die man wieder wählen kann. Gibt es eine kleine Software, die sich so aus der OpenBSD-Welt ein paar Ideen gesammelt hat. Die heißt MiniSign. Und diese MiniSign-Software macht eben genau das, was sie sagt. Sie ist dazu da, um zu signieren. Nutzt im Hintergrund diese ED25519-Signaturen, also das, was auch vorhin schon mal gesagt wird, also relativ schnelle, kurze Signaturen. Und wenn man das jetzt sozusagen als anwenden will als Entwickler, hat man letztlich 2 Schritte zu tun. Man muss den Schlüssel erzeugen, muss dann das Ganze signieren. Im einfachsten Fall geht das mit MiniSign-G, also wie Generate, generieren wir einen Schlüssel, dann wird halt ein Schlüssel erzeugt. Gibt auch noch ein paar andere Parameter, die ich angeben kann. Und wenn ich das signieren will, mache ich das mit -S, wie Sign, gebe den Dateinamen an und bin sozusagen fertig. Dann wird quasi eine Signaturdatei erzeugt, die kann ich wie üblich quasi mit ausliefern mit meiner Software. Und die andere Seite nutzt dann diese Datei, lädt die runter und verifiziert dann das Ganze. das wäre sozusagen eine wirklich sehr, sehr einfache Möglichkeit, wie man einfach hier PGP ersetzen kann. Wenn man das Ganze ein bisschen ausgebauter haben will, also wie gesagt, das ist so ein bisschen die kleine Hands-on-Lösung, wenn man quasi eine ordentliche Signaturlösung haben will, die auch, ich sag mal, mit einem guten Softwareentwicklungsprozess mithalten kann und will, wäre aus meiner Sicht so eine Empfehlung Sixdoor. Sixdoor ist eine PKI-Lösung, kann man sagen, also Public-Key-Infrastruktur, die aber speziell darauf gebaut worden ist, um Software zu signieren. Also die hat so ein paar Spezifika mit eingebaut, die es wirklich erleichtern, Software zu signieren. Problem ist halt, dass die im Hintergrund ist sie relativ komplex, deswegen kann ich die hier nochmal mit erwähnen. Und wenn ihr da Interesse habt, guckt euch mal die Seiten an. Ich werde das dann noch in meinen Folien mit verlinken. Aber wie gesagt, das ist durchaus dann auch eine Lösung, die mit größeren Softwareprojekten aus meiner Sicht mithalten kann. Und wenn wir noch einen Schritt vorher nachdenken und quasi Software nicht nur jetzt ausliefern, sondern vielleicht auch entwickeln, kann man anstatt PGP-Signaturen SSH-Signaturen einsetzen für Gits, Commits. Und das geht auch vergleichsweise einfach. Also das ist jetzt so der Teil, wo ich ein bisschen Verkaufsfolien mache. Also ich sage mir immer, sagen, dass alles ganz einfach ist. Ihr wisst natürlich, im Detail wird es dann immer ein bisschen diffiziler. Hier in dem Fall ist es so, dass man kann einfach mit SSH seine Git-Commits signieren, kann eben auch sagen, ich hätte das gerne mit diesen ED25519 Signaturen. Und das ist auch hier wieder ganz einfach. Man muss quasi dem Git nur sagen, liebes Git, nutze doch in deiner Konfiguration SSH-Signaturen, also es gibt dieses GPG-Format, was ich einfach einstelle, dann wird im Hintergrund SSH halt verwendet und im einfachsten Fall sagt dann einfach nur Git Commit und seid fertig. Eventuell funktioniert das aber doch nicht ganz so einfach, sondern ihr müsst Git sagen, ich will aber meinen Commit jetzt signieren. Also das hängt jetzt ein bisschen von euren konkreten Einstellungen ab. Man kann im Git sagen, in seinen globalen Einstellungen, ich will jeden Commit signieren, dann reicht das Git Commit. Ansonsten müsstet ihr mit minus groß S einfach sagen, ich will diesen speziellen Commit jetzt entsprechend signieren und dann wird es entsprechend auch gemacht und dann ist es halt vorbei. Ein Teil, den ich weggelassen habe, aus sozusagen, wie gesagt, ich will euch ja sozusagen ein bisschen den Mund, das Ganze schmackhaft machen hier, ist das Verifizieren einer Signatur. Da muss man ein bisschen was mehr noch machen, also muss man sozusagen eine Datei anlegen, wo die Committer entsprechend mit drin sind, die in der Config mit einbinden. Das sind ein paar Zeilen mehr, das sind 3 oder 4 Zeilen, die man sozusagen Stück für Stück als Konfiguration hinterlegen muss. Hier würde ich auf die Doku von GitLab verweisen. Also GitLab hat das sehr gut dokumentiert, was man Schritt für Schritt machen muss. Und da kann man einfach sozusagen der Doku entsprechend mit folgen. Und dann verifiziert sozusagen das Git auch automatisch die Signaturen und dann ist man wieder fein. Also das ist aus meiner Sicht auch eine empfehlenswerte, eine gute Sache. Wenn man Dateien übers Netz übertragen will, nutze ich seit vielen Jahren eine Software, die in der Regel wirklich unproblematisch funktioniert und auch wieder einfach ist, gute Krypto hat. Die heißt Magic Wormhole. Magic Wormhole ist eine Software, die ist irgendwann mal so als Projekt gestartet. Da ist sozusagen hier ein bisschen die Idee bei der Software, dass ihr einfach auf der einen Seite sagt, auf der Senderseite, wenn ihr das auf der Kommandozeile macht, Wormhole, send mir die Datei. Also man gibt einen Fehler, ein Wormhole send mit Dateiname. Und was die Software dann macht, die erzeugt quasi hier so einen, also eine Passphrase, könnte man sagen. Also hier in dem Falle heißt es 7 Crossover Clockwork. Die übermittelt man an die Gegenseite. Und die Gegenseite sagt dann, gibt den Befehl ein Wormhole Receive. Und dann wird gefragt, hey, gib mir doch mal bitte den Code hier. Und hier gebe ich dann quasi den Code ein, dieses 7 Crossover Clockwork. Und dann kriege ich die Datei automatisch zugeleitet. Also das ist sozusagen der erste Schritt dieser Nachrichtenübermittlung. Läuft über so einen speziellen Relay-Server. Und die Datei hole ich dann quasi direkt von der entsprechenden Person. Und hier kann ich dann halt auch mal sagen, ich hätte gerne die Kommunikation über Tor abgewickelt, dass auch sozusagen ein bisschen versteckt ist, wer eigentlich die Dateien abholt. Und das Gute ist, dass aus dieser anfänglichen Idee von Magic Wormhole quasi sich wirklich ein Ökosystem entwickelt hat. Das heißt, hier auf der Seite findet man eine ganze Reihe von Software, also so Bibliotheken, Einzelsoftware in Go geschrieben, in Python geschrieben, in Rust geschrieben, für Windows, für Linux, für Android, die man einfach einsetzen kann. Die setzen alle auf dieses Magic Wormhole im Hintergrund. Und damit kann man wirklich einfach Dateien austauschen. Und wie gesagt, die Krypto ist auch mehrfach angeguckt und von diversen Experten und Expertinnen auch für gut befunden worden. Also das kann ich persönlich, wie gesagt, nur empfehlen für das Übertragen von Dateien. Und wenn man jetzt noch Dateien verschlüsseln will, da hat sich ein Kryptograf mal hingesetzt, Herr Valsorda, das ist so einer, der wirklich sehr viel Krypto macht, Kryptoanalyse macht, dass er sehr, sehr viel Erfahrung auf dem Gebiet hat. Wenn euch das interessiert, er hat einen eigenen Twitch-Kanal und schreibt manchmal so Krypto-Code. Also wenn man nicht unbedingt irgendwelchen Streamern beim Spielen zugucken will, kann man dem beim Programmieren von Krypto-Code zugucken. Wie gesagt, es gibt ja verschiedene Hobbys, die man haben kann. Und er hat halt auch mal gesagt, was uns wirklich fehlt, ist eine Software, eine Bibliothek, mit der man sicher und gut und einfach Dateien verschlüsseln kann. Und dann hat er eine Software geschrieben, AGE, H, Arge, je nachdem, wie man das aussprechen möchte. Und das hat er eben auch versucht, super einfach zu halten. Es ist auch hier so, man legt am Anfang sich einen Schlüssel an mit H Keychain und dann würde quasi eine Verschlüsselung einfach so ablaufen, dass ich mit minus E sage, ich möchte gerne encrypten, gebe die Datei an, die reinkommen soll und schicke das einfach mit größer als in die Datei rein, die entsprechend rauskommen soll. Das ist sozusagen die Kommandozeilenanwendung und decrypten würde dann mit minus D funktionieren, das ist halt auch sehr einfach. Und auch hier bei der Software ist es dann so, dass sich hier ein riesen Ökosystem gebildet hat aus verschiedenen Implementierungen. Also der hat es damals in Go geschrieben. Es gibt eine Rust-Implementierung. Es gibt auch hier wieder Clients für Windows. Es gibt einen Web-Client. Es gibt also alles Mögliche, wo man dieses Edge entsprechend mit einsetzen kann. Und insbesondere wichtig sozusagen, die Rust-Implementation hat den passenden Namen Rage. Das finde ich auch sehr schön. Also auch das kann man wirklich empfehlen, um Dateien zu verschlüsseln. Und deswegen gibt es aus meiner Sicht wirklich einige schöne Anwendungen, die das GNU-PG ersetzen können, die es einfach machen, die auf eine moderne, gute Kryptografie setzen. Und deswegen wollte ich hier so ein bisschen Werbung machen, mal, dass ihr die Tools kennenlernt und vielleicht zukünftig die auch mit einsetzt. Und an der Stelle danke ich euch fürs Zuhören. Habt ihr vielleicht noch Fragen? Ansonsten...
Also ich bin ja hier schon eins der älteren Semester. Ich habe auch schon zwei Key-Signing-Fahrräs bei dir mitgemacht.
Okay.
Und ich bin eigentlich, also du hast jetzt vorhin viel erzählt über Signieren. Mhm. Das, denke ich, ist kein Problem. Ja. Denn zum Verschlüsseln brauchst du ja immer den öffentlichen Key von der Gegenseite.
Richtig, genau.
Und daran sind die Leute meines Erachtens auch gescheitert. Mhm. Weil nämlich die Programme das so nicht auf die Reihe gekriegt haben und dann kam irgendwann diese schöne Meldung von wegen, das Web of Trust ist kaputt und die Key-Server gibt es nicht mehr und was weiß ich was alles. Mich hat es gewundert, dass es heute Key-Signing-Party gab. Ich bin nicht hin, weil ich einfach keinen Nerv dazu gehabt, mich vorzubereiten. Aber welchen Sinn hat denn das dann eigentlich noch? Weil du kannst ja nur verschlüsseln, wenn du den öffentlichen Key von der Gegenseite hast. Das heißt, es können immer, ich kann nicht hergehen, ich sage, ich schicke dir jetzt eine verschlüsselte E-Mail, wenn der keinen Key hat.
Genau, also wenn die Gegenseite keinen Key hat, dann ist es eh vorbei. Also man braucht quasi immer den öffentlichen Schlüssel auf der Gegenseite. Es gibt ein Tool, was ich hier nicht mit erwähnt habe, was ich eigentlich ganz angenehm und nett finde, das heißt Delta Chat. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gehört habt, einige nicken. Delta Chat ist so eine Software, die ist quasi auch ein Messenger, der auch das in dem Fall so macht, dass er einen Key, also einen GPG-Schlüssel anlegt und dann quasi über so ein Protokoll die Schlüssel entsprechend mit austauscht. Und dann kann ich sozusagen mit der Gegenseite chatten. Es fühlt sich sozusagen wirklich wie Chat an, aber es ist sozusagen, in der Regel sind es Mails, die ausgetauscht werden. Also mittlerweile baut Delta Chat wirklich ein unglaubliches Ökosystem auf. Da gibt es also ein paar andere Protokolle, aber die nutzen das wirklich per Mail. Und dort sozusagen gibt es so einen impliziten Vertrauensanker zwischen beiden Seiten, die dann Delta Chat nutzen. Und ich sage mal, außerhalb der normalen Welt ist, glaube ich, ein Ansatz aus den letzten Jahren, der auch von GNU-PG mitstammt, dieses Web Key Discovery. Das heißt, da, wenn ich meine E-Mail habe, jens@kubizil.de, dann lege ich auf meine Domain, also auf kubizil.de, den Schlüssel dahinter. Es gibt sozusagen einen definierten Weg. Und die Annahme ist, dass jemand per TLS auf meine Webseite geht. Quasi, dort habe ich quasi eine irgendwie gewisse Art Authentifikation gemacht. Ist klar, die Domain gehört mir, lädt sich den Schlüssel runter und nutzt ihn dann zum Verschlüsseln. Also dieses Trust and First Use Prinzip ist, da steckt das ein bisschen dahinter. Und das hat auch OpenPGP mal mit, nicht OpenPGP, sondern KnuPG mit entwickelt. Als Protokoll kann man mit einsetzen. Wird auch so, also eigentlich so, ich sag mal, von diversen Nerds schon mitgenutzt, aber in der breiten Masse natürlich auch wieder nicht. WKD, Web Key Discovery.
Ja, genau genommen als Web Key Directory. Genau, das nutzen viele, also GNU-PG kann das im Standard, Thunderbird kann das auch im Standard. Das ist ja ziemlich praktisch, wenn es irgendwie geht. WebKey Directory ist der Weg, Schlüssel zu verteilen. Man hat den ersten Vertrauen über das HTTPS erreicht. Ja, ansonsten auch Schlüssel einfach zuschicken und einfach denen vertrauen. Das wäre so Trust and First Use. Das ist das, was du gerade beschriebst, das Autocrypt, was Delta genau. Chat macht. Autocrypt nutzt auch Thunderbird. Ja. Da kann man auch einfach sagen, schick die Schlüssel immer mit. Dann hast du ein automatisches Vertrauen hergestellt. Ja, und zu den Algorithmen wollte ich noch sagen. Also GNU-PG hat ganz moderne Algorithmen drin. Also es sind alle elliptischen Kurven, auch die neuen X448 drin. Es ist Kyber-Kryptographie, also Post-Quantum-Kryptographie, jetzt in 2.5 drin. Also das ist schon ziemlich aktuell, was es angeht. Und ja, mit Mail-Clients, es gab Probleme, aber ich würde momentan sagen, es gibt keinen Mail-Client, der GNU-PG unterstützt oder Thunderbird, die nicht zurechtkommen mit Attachments und mit HTML-Mails. Also es klappt eigentlich bei allen, also ob das jetzt Evolution ist, K-Mail ist, Clause-Mail ist, Matt, die klappen alle damit. Also das ist schon in Ordnung.
Okay, danke. Da hinten gibt es noch eine Meldung.
Also meine Erfahrung ist, es ist eigentlich kein technisches Problem, sondern ein soziales Problem. Denn es nützt mir im Grunde um nichts, wenn ich zwar meiner Mutter oder irgendjemanden GNU-PG einrichte und ich dann verschlüsselt übertrage, dass ich zum Kaffee komme. Wenn es Banken, Behörden etc. nicht hinbekommen, ihre dämlichen Schlüssel irgendwo hinzuwenden, damit ich dort eine verschlüsselte Kommunikation stattfinden kann. Das ist das eigentliche Problem, nicht die Technik.
Richtig. Also das, da stimme ich durchaus zu. Also ein soziales Problem ist halt mit dabei, aber da komme ich auch wieder zurück zu dem Anfang meiner Rede. Es ist eben viel aus meiner Sicht wirklich auch ein UX-Problem. Also sozusagen das lässt sich zum Teil schwer benutzen, auch heute noch zum Teil schwer benutzen. Und man braucht wirklich Schulungsaufwand. Also versuchen wir wirklich Leute zu schulen. Nehmen wir mal 10 zufällige Leute und bringt denen mal bei, GNU-PG zu benutzen, und nehmt dir mal auch 10 zufällige Leute und bringt dir mal bei WhatsApp oder Signal zu benutzen. Und das ist halt, also ich, und mit Signal kann ich durchaus sicher kommunizieren. Wäre jetzt mein Einwand, aber ich sehe schon, du stimmst mir nicht ganz zu. Ja, aber ich meine, es gab hier irgendwie andere Meldungen, vielleicht können wir das dann nochmal später in Ruhe ausdiskutieren.
Genau, weil du gemeint hast Signal, also du hast nur Signal aufgeführt als Messenger. Kennst du das Matrix-Protokoll?
Du meinst Matrix im Sinne von Element, Riot und so weiter? Ja, kenne ich. Also nicht im Detail, also nicht super im Detail. Also ich weiß nicht, ob du mir jetzt eine krasse Protokollfrage stellen wirst.
Nee, also ich fand es halt ein bisschen schade, dass du halt nur Signal aufgeführt hast und Matrix ja auch sehr verbreitet ist mittlerweile, also in unserer Community, sag ich mal.
Genau, also Matrix ist, genau, dezentraler Messenger, ist weit verbreitet, das, was du sagst. Wenn ich mich aber sozusagen mit Kryptografen unterhalte, haben die alle ein großes Problem mit der Krypto von Signal, von Matrix. Und deswegen muss ich sagen, also im Nerdkreisen empfehle ich das allen, das einzusetzen. Aber sozusagen, wenn Leute sozusagen spezielle Sicherheitsanforderungen haben, weiß ich nicht, ob die Krypto wirklich ausreichend ist. Und das ist also sagen die Bedenken, die es da gibt, sind durchaus schwerwiegend. Deswegen habe ich es rausgenommen. Das ist der einzige Grund.
Meine Erfahrung bei Signal ist, es nutzen einige, aber so wirklich Ahnung und sich auseinandergesetzt mit der Krypto hat irgendwie gefühlt niemand. Sondern es wird einfach hingenommen.
Ja, ich selber nutze auch Matrix, Signal und Threema. Als Messenger ist das ganz gut, für die Kommunikation im Geschäftsfeld eher ungeeignet. Aus meiner Sicht ist E-Mail zwar immer noch aktuell im Unternehmensfeld oder im geschäftlichen Betrieb, aber für mich eigentlich eine Sackgasse und es sollte eigentlich komplett neu überarbeitet werden. Das heißt, diese Kommunikationsart zwar trotzdem noch behalten, aber die Umsetzung, also sprich, wie kommuniziert ein Client mit einem anderen Client auf der Welt über gewisse Server mit Verschlüsselung? Das müsste man eigentlich weltweit komplett überarbeiten.
Okay. Ich meine, was für Matrix mitspricht, aus meiner Sicht, ist ja durchaus, dass es nicht nur ein Nerd-Thema ist, also keine Nerd-Software, sondern meines Wissens setzt es in Frankreich die gesamte öffentliche Verwaltung als Messenger ein. Es gibt den BW-Messenger, wo ich nicht weiß, ob der im Einsatz ist, also der Messenger der Bundeswehr, der auf Matrix basiert, und auch der Gematik-Messenger. Aber ich habe keine der drei Sachen wirklich mal live gesehen. Es würde mich interessieren, auch gerade mit dem Einwand, den du gebracht hast, weil, sagen wir, im Geschäftsfeld würde ich mich schwer tun, Matrix zu empfehlen. Und deswegen würde ich da sehr, sehr gerne mal einen Blick in diese drei Varianten mit werfen können und sehen, wie haben die das gelöst und funktioniert das dort wirklich gut in dem Bereich. Also, aber da, wie gesagt, fehlen mir einfach die Erkenntnisse.
Noch einen anderen Punkt zu der Werbung für Magic Wormhole. Wenn das jetzt ein Index-Server oder sowas Ähnliches braucht, fehlt mir eine wichtige Information. Wer betreibt den, wer bezahlt den und warum?
Genau. Also ich habe ja gesagt, ich habe versucht, einige an Details wegzulassen, um ein bisschen das auch positiv zu gestalten. Also du kannst bei Magic Wormhole den Server selbst betreiben. Also es gibt eine Anleitung, wie du den selber aufsetzt. Ansonsten nutzt du den halt des Projektes, der halt vom Projekt betrieben wird, und dann kann man genau die Fragen stellen, die du gestellt hast. Da wäre sozusagen immer noch die Variante, ich kann den mit Tor benutzen, dann ist sozusagen meine Identität verschleiert. Die Datei geht verschlüsselt über den Kanal, wird auch verifiziert auf beiden Seiten. Da hätte ich jetzt wenig Bauchschmerz, aber die Grundbedenken teile ich auf jeden Fall.
Ja, Sie haben ja, oder du hast ja, so die Probleme von GNU-PG und PGP am Anfang gezeigt und dann am Ende verschiedene alternativen Tools gezeigt. Mhm. Das Problem, was man jetzt auch in der Diskussion gehört hat, ist ja, dass gerade auch dein Vortrag gezeigt hat, dass das Ganze zerfasert. Wenn ich keine Gegenstelle habe, die mein Protokoll spricht, ja, dann funktioniert ja natürlich diese ganze Geschichte nicht. Mhm. Und wenn du jetzt in deinem Vortrag eben sagst, für File-Verschlüsselung verwende ich das, für Chat das und für das jenes, und vorher aber die Kritik geäußert hast, na, keiner setzt GNU-PG und PGP ein, ist das ein Stück weit ein Widerspruch? Könntest du da vielleicht nochmal was dazu sagen?
Was? Hast du eine Antwort drauf, oder?
Nee, ich wollte noch mal eine Anmerkung zu Matrix machen, aber ja, du kannst das auch gerne erst machen. Also ich habe ein persönliches Experiment gemacht, weil ich auch gesagt habe, Signal versus Matrix, ich würde einfach gerne dann auch das Protokoll nehmen, wo ich im Zweifel einen eigenen Server betreiben kann. Und ich muss das als gescheitert ansehen, weil meine Liebste zum Beispiel ihren Messenger auf ihrem PC lange auch gar nicht aufgehabt hat. So, und dann kommt es in einen Bereich, wo ein Normalbenutzer es einfach nicht mehr benutzen kann. Ja, wie komme ich in Sync mit einer Verschlüsselung, von der ich gar nicht weiß, dass sie da drunter liegt? Irgendjemand erzählt mir, das ist sicher, wie bei Signal. Ja, und das funktioniert ordentlich. Das haben sich 1000 Leute angeguckt, die Ahnung haben. Aber unterm Strich muss es einfach funktionieren. Und da hakt es bei Matrix dann leider noch, weil das ist für eine breite Masse so nicht handelbar. Schlicht und ergreifend. Auch die Geschichte, du brauchst nochmal eine Sicherheitsphrase, um auf deinen Content auf den Server zuzugreifen. Gute Idee, keine Frage. Ich kann das alles technisch verstehen, halte ich auch technisch für sinnvoll, aber von der Usability her schwierig. Kann man im Zweifel vermitteln, wenn sich das Wissen verbreitet, keine Frage. Ich sehe das nicht als große Hürde an, aber Usability ist Signal oder, um den bösen Namen nochmal zu sagen, WhatsApp natürlich ungeschlagen. Ja, und das ist auch Teil des Erfolges. Das muss man einfach ganz klar so sehen.
Ja, aber also ich sag mal, das, was du noch angesprochen hast, war ja sozusagen die Zersplitterin. Auf der einen Seite, wenn ich richtig verstanden habe, hast du gesagt, nutzen PGP zu wenige, was ich durchaus so sehe. Also wie gesagt, mit 15% Nutzung mal in meiner Inbox war das schon wirklich super viel. Und auf der anderen Seite kann das schon dazu beitragen, wenn man jetzt sozusagen die verschiedenen Tools benutzt, dass das die Userbase sich verkleinert. Auf der anderen Seite würde ich sagen, aber die Leute, die das Tool brauchen, setzen dann auch das Richtige ein. Also wenn ich jetzt nur Signaturen brauche, setze ich halt nur das Signaturtool ein. Und wenn ich nur Verschlüsselung brauche, setze ich halt nur die Verschlüsselung ein und muss mich nicht mit der Komplexität von GnuPG am Ende rumschlagen. Also das wäre jetzt sozusagen mein Argument, aber ich will jetzt auch niemanden ausreden. Also wenn ihr sozusagen GnuPG gut findet, und ich muss sagen, ich habe da auch einen langen Weg gebraucht bis, sag mal, zu dieser Erkenntnis. Also ich habe, wie gesagt, ich habe seit fast 30 Jahren setze ich GnuPG ein und das ist auch so ein Projekt, was mir ein bisschen ans Herz gewachsen ist, aber ich muss schon feststellen, dass es einfach Besseres gibt und deswegen wollte ich euch das mal vorstellen. Und wie gesagt, wenn ihr sagt, ihr wollt GnuPG weiter nutzen, bitte tut das. Hauptsache ihr nutzt freie Software, das ist das Wichtigste.
Ja, leider ist die Zeit schon um. Tut mir leid.
Okay.
Schön. Vielen Dank für deinen Vortrag. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Ich hoffe, nächstes Jahr gibt es die Linux-Tage erneut hier in Chemnitz. Habt einen guten Heimweg. Ich würde das Mikrofon trotzdem noch hingeben und ich weiß nicht, wann der Stream dann abbricht.
Ja. No, der das kommt einfach zu mir und
dann so.
Wir diskutieren hier. Ansonsten kubi matrix.crowd.space wäre meine Matrix-ID. Wer mir per Matrix schreiben will, sehr gern.
Steht die auf deiner Webseite?
Die steht auf meiner Webseite, ja.